Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Milton Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose. Hier sprechen erfahrene Hypnotherapeutinnen und Therapeuten über bewährte Methoden, klinische Erfahrungen und Erkenntnisse für die psychotherapeutische Praxis. Heute zu Gast ist Dr. Matthias Nörtemann. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der stationären und ambulanten Arbeit hat er sich auf die Behandlung von ADHS bei Erwachsenen spezialisiert. Sein besonderes Interesse gilt der Verbindung von körperlichen und seelischen Aspekten der Erkrankung sowie der Frage, wie Betroffene trotz der Herausforderungen des Alltags zu mehr Lebensqualität finden können. In dieser Episode erfährst du, warum ADHS bei Erwachsenen oft mit körperlichen Begleiterkrankungen einhergeht und was das für die Behandlung bedeutet, wie sich die Innenwelt von Menschen mit ADHS anfühlt, zwischen Hyperfokus, Überforderung und dem Gefühl, nicht kompatibel zu sein, welche Rolle Scham und Selbstablehnung im Leben von Betroffenen spielen und wie Hypnotherapie helfen kann, diese Dynamiken zu durchbrechen, wie Medikation und Psychotherapie sinnvoll kombiniert werden können und was Therapeutinnen und Therapeuten beachten sollten, um Menschen mit ADHS nicht zu frustrieren, sondern ihre Ressourcen zu stärken. Freu dich auf eine Episode voller praxisnaher Einblicke, therapeutischer Weisheit und neuer Perspektiven auf ein oft missverstandenes Thema. Herzlich willkommen zum Podcast der Milton Erickson Gesellschaft, lieber Matthias.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Ja, schön, dass du dir nochmal Zeit nimmst, ne? Weil wir haben ja schon mal ein Interview geführt. Heute würden wir uns zum Thema ADHS unterhalten. Weil da hältst du ja auch hier einen Workshop auf der Tagung in Kassel mit dem Titel Körper, Seele und Psyche gehören zusammen, Psychosomatik in der Medizin am Beispiel von ADHS bei Erwachsenen. Mhm. Vielleicht mal so ganz grundlegend, was hat dich dazu bewegt, diesen Workshop anzubieten?
Irgendwie hat es sich organisch ergeben, dass da zwei Dinge zusammenkommen. Zum einen habe ich ein genuines Interesse an der Psychosomatik. Ich habe jetzt vor meiner Niederlassung 10 Jahre stationär in der psychosomatischen Klinik gearbeitet und bin da immer wieder darüber gestolpert, dass dieser Begriff so unterschiedlich definiert wird und es eine Möglichkeit gibt, es zu sehen als so der Facharzt für psychosomatische Medizin, also eigentlich Psychotherapie in der Medizin, häufig mit Schwerpunkt Menschen mit seelischen Erkrankungen. Und auch mit sozusagen körperlichen und psychisch bedingten körperlichen Erkrankungen. Und auf der anderen Seite aber ja so ein grundlegend medizinisches Grundverständnis des biopsychosozialen Weltbildes besteht, dass man in der Medizin grundsätzlich eigentlich Menschen, auch in der Somatik beim Wort Bilden, Hausärztin, wie auch immer, sehen kann als Mensch, der eine Verkörperung hat. Diese Erkrankung macht was mit der eigenen Psyche. Die eigene Psyche kann sich zurückwirken auf die Erkrankung. Und auch das soziale Umfeld spielt eine wichtige Rolle. Mhm. Und das war mir ein Anliegen, da nochmal drüber nachzudenken. Und beim so darüber sprechen bin ich drauf gekommen, dass gerade bei dieser ADHS-Symptomatik es auch eine körperliche Symptomatik gibt. Also Menschen mit ADHS, können wir vielleicht nachher nochmal drauf gucken, haben ein erhöhtes Risiko, bestimmte körperliche Erkrankungen zu haben. Und das hat sich dann organisch ergeben, dass es da einen Zusammenhang gibt, den ich finde, der ist noch nicht so viel diskutiert in der Fachwelt und den wollte ich mal so reinwerfen und schauen, ob es da Resonanz gibt.
Hm. Und na, du erwähnst den Zusammenhang. Magst du jetzt schon wie ein bisschen erzählen, was der Zusammenhang aus deiner Sicht ist zwischen Psychosomatik und ADHS?
Ja. Also was mir aufgefallen ist, dass es einige Erkrankungen gibt, die häufiger auftreten bei Menschen mit ADHS oder ADS. Und dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Erkrankungen wie Asthma, Diabetes mellitus. Und eine gemeinsame Variable davon ist, dass es auch mit Stress assoziierte Erkrankungen sind. Nicht unbedingt, dass wenn ich jetzt ganz viel Stress habe, dann kriege ich das als monokausal, aber die beeinflussen sich gegenseitig. Mhm. Und das Problem ist, dass man weiß, Menschen mit ADHS würden davon profitieren, wenn sie sich entspannen könnten. Und wenn ich das mit Patienten oder Patientinnen bespreche, dann gucken die mich so ein bisschen an, so hoffentlich bitte nicht wieder einer, der nicht kapiert, dass das funktioniert für mich nicht. So, ich trete durch, wenn ich entspannen soll. Mhm. Also die Frage, wie kann ich solche Menschen dabei unterstützen, sowas wie Stressregulation angemessen zu bekommen, weil sich darüber auch vielleicht diese körperlichen Komorbiditäten ein bisschen bessern lassen. Mhm. Und die körperliche Symptomatik und auch diese Stresssymptome haben, glaube ich, was mit der internalen Verarbeitung dessen zu tun, in was für einer Lebenswelt Menschen mit ADHS leben. Und dass für Nicht-Betroffene oft nicht nachvollziehbar ist, welches Ausmaß von Alltagsstress der Dauerzustand ist. Und deswegen, glaube ich, ist es total wesentlich, sowohl für PsychotherapeutInnen als auch für Menschen, die medizinisch im Gesundheitssystem sind, als auch für Psychiater und Psychiaterinnen, die die medikamentöse Verschreibung vielleicht übernehmen, im Auge zu haben, dass es da körperliche Symptomatik gibt, auf die man achten muss und dass es ein paar Weichensteller gibt. Wenn man die scharf stellt, dann laufen viele andere Dinge besser. Also eines davon ist Stressregulation, Umgang mit Affekten und Ähnliches.
Ich kann mir vorstellen, als jemand, der jetzt betroffen ist von ADHS oder ADS, fühlt man sich oftmals unverstanden, ne? Wie du gerade erzählt hast, so man kommt irgendwie in die Praxis und dann wird einem gesagt, na, sie müssen entspannen und dann weiß man so, ja klar, das weiß ich, aber es geht irgendwie nicht. Wie nimmt jemand mit ADHS, mit ADS die Welt wahr? Ne? Wie kann man sich das vorstellen? Wie erlebt das jemand?
Das ist eine komplexe Frage, weil da wirklich sehr viele Dinge zusammenkommen. Guck mal, ob ich eine gute Antwort darauf finde. ADHS ist konzeptualisiert und das ist anders als viele andere Erkrankungen, als eine Erkrankung, die eigentlich jemand schon mitbringt ins Leben. Also dann ist sozusagen die Werkeinstellung ist mit ADHS und so wird man dann schon auf die Welt gebracht. Deswegen ist es für den diagnostischen Prozess auch ein notwendiges und vorgeschriebenes Kriterium zu überprüfen, ob das denn schon in der Kindheit, in der Grundschulalter festgestanden hat oder nicht. Denn wenn jemand in der Kindheit keine ADS-Symptomatik gehabt hat, dann hat er die nicht, weil das sozusagen ein bestimmtes neurobiologisches Set ist, das Menschen mitbringen. Und man kann davon ausgehen, nachdem die Erkrankung relativ zeitstabil ist, also die Erkrankung gibt es schon relativ lange, die ist schon seit weit über 100 Jahren in der Literatur beschrieben, und die tritt auch in unterschiedlichen Kulturen auf. Also es scheint für einen Gegenpol einer Bevölkerung ganz okay zu sein, wenn es einen bestimmten Anteil von Menschen, die wir jetzt als ADHS labeln, wenn man die mit hat. Gut, wenn es auch ein paar Buchhalter gibt und es ist gut, wenn es da so ein paar Scouts gibt, Pfadfinder. Und ADHS ist eher die Pfadfinderei, die in unserem Kulturzusammenhang manchmal aber zu Schwierigkeiten führt, weil die Ansprüche, die das normale allgemeine Leben in unserer Kultur führt, nicht optimal passt für das, was man mit ADHS tun muss. Grundsätzlich laufen Menschen mit ADHS total gut durchs Leben, wenn es Freiheiten gibt, sozusagen das, was gerade im eigenen Fokus ist, darauf zu reagieren, sich zu interessieren, Informationen zu machen, die neu zu vernetzen. Und schwierig wird es, wenn es ein vorgegebenes Raster gibt, Dinge in eine bestimmte Ordnung zu bringen und zu klassifizieren. Das ist was, was Menschen Schwierigkeiten macht. Deswegen gibt es auf der einen Seite viele Betroffene, die sagen, wenn mich was anfixt und wenn ich da Spaß dran habe, dann kann ich mich in verschiedene Themen einarbeiten und auch wirklich in die Tiefe. Aber ich kriege es nicht hin im Sinne von, ich kriege es wirklich nicht hin. Das ist nicht mit Willen zu überwinden. Wenn ich jetzt im Studium mich um Thema A oder B kümmern muss und mich da hinsetzen muss und das aber gerade nicht lustbesetzt ist, dann kann ich das nicht. Ja. Und das erleben die Betroffenen belastend und oft auch für sich selbst beschämend zu merken, ich merke irgendetwas, was doch angeblich so selbstverständlich ist und jeder kann das, kriegt das nicht hin. Also unter bestimmten Kontextbedingungen können Menschen mit ADHS super laufen und wahnsinnig viel Lebensqualität haben. Wenn es bestimmte Anforderungen gibt, die ihrem Portfolio nicht entsprechen, dann kommt es zu dem, was zur Symptomatik gehört. Da gibt es einen Teil von Impulsivität, dass Menschen sehr schnell impulsiv auf Situationen reagieren können, sehr flexibel, sehr schnell, auch mit einer deutlichen, starken Affektausprägung. was dann in so eine Überreiztheit führen kann, in so ein Gefühl von Overwhelming, völliger Überforderung und dann entsprechender Resignation oder Panik oder in sich selber zurückziehen, depressive, kürzere Ausrutscher und ich komme mit der Welt außenrum nicht mehr klar. Mhm. Also die Frage, wie ist denn die Innenwelt von jemandem mit ADHS, da würde man sagen, es kommt darauf an, das ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Mhm. Was manchmal auch schwierig ist für die Betroffenen, an einigen Tagen zu merken, ach, weiß gar nicht, was ich habe, läuft doch so und läuft richtig gut. Und an anderen Tagen so an sich selber verzweifeln zu können und an bestimmten Aufgaben und speziellen Tasks, die vermeintlich ganz unkompliziert sind für den Rest der Welt oder wenn man so will, Neurotypicals. Mhm. Und für einen selber aber nicht handelbar ist. Mhm.
Das heißt, was ich so raushöre, so eine Erfahrung, die Menschen mit diesen Phänomenen, mit diesen Symptomen, was die oft erfahren, ist, wenn die sich Tätigkeiten, Anforderungen zuwenden, die sehr starr sind, sehr rigide sind, die eben nicht zu dieser Pfadfinderei, hast du es vorhin schon genannt, passen, dass die sich dann mit anderen vergleichen und wie so merken, hey, warum können die das, aber ich kann das irgendwie nicht. Und also so eine Dynamik spielt oft eine Rolle.
Also das heißt ja Aufmerksamkeitsdefizit. Das Problem ist nicht wirklich, dass es ein Aufmerksamkeitsdefizit im engsten Sinne ist, sondern dass es eine Problematik ist, gezielt die Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge fokussieren zu können. Hm. Und auf andere Dinge geht es aber durchaus. Also ich habe eine Kontextabhängigkeit dessen, was ich manchmal an Fähigkeiten habe oder nicht. Hm. Und es gibt andere Symptome, die man so weitläufig ja von Menschen mit ADHS auch ein bisschen so sprichwörtlich antizipiert, chaotisch zu sein, Dinge zu vergessen, zu spät zu kommen, so ein bisschen verpeilt zu sein. Hm. Und das sind so ein weiterer Aspekt, der für die Betroffenen zu so einer Dauerbelastung und zu so einem Stresserleben führt, weil man merkt, da gibt es bestimmte Dinge, an denen scheitere ich, weil ich halt zum 10. Mal jetzt meinen Schlüssel irgendwie verschmissen habe und nicht weiß, wo ich ihn hingelegt habe oder nicht weiß, wo ich jetzt die Unterlagen für den Ausweis, den ich beantragen wollte, irgendwie abgelegt habe. Und auch das über die eigenen Begrenzungen da zu stolpern, manchmal das Stresserleben nochmal erhöht.
Ja. Was ich schön finde an deinen Beschreibungen ist, also ne, ADHS oder ADS-Aufmerksamkeitsdefizit, das ist ja erstmal ne, eine pathologische Formulierung, aber ich finde, was jetzt aus dem ersten Teil für mich schon mal hervorgeht, ist, dass die Menschen zwar in manchen Kontexten ein Aufmerksamkeitsdefizit haben, aber in anderen Kontexten, also wenn da Begeisterung da ist, dass es vielleicht sogar eine vertiefte Aufmerksamkeit ist. Also da Aufmerksamkeit ist da, aber in anderen Kontexten, wie könnte man das wie so sagen?
Ja, also es gibt diesen Begriff Hyperfokus zum Beispiel für Menschen mit ADS, ADHS. Das wird manchmal so ein bisschen als Superpower benannt, wobei das ist eine Fähigkeit, aber eine Fähigkeit, die die Betroffenen in der Regel selber nicht steuern können, also nicht an- und ausschalten können, sondern das kommt manchmal und wenn man Pech hat, hat man am nächsten Tag eigentlich in der frühen Termin und muss irgendwie um 8 Uhr im Zug sein und plötzlich springt es einen an und sagt, jetzt muss ich mich aber dringend nochmal mit der Entstehungsgeschichte der Kanji-Zeichen in China beschäftigen und dann ist man da im Hyperfokus. Aber es ist nicht das, was man ansonsten kennt mit, ich kann es willentlich gut steuern. Aber ja, wenn man da drin ist, das kann total hilfreich sein für die Betroffenen, auch echt mit viel Freude und Lust erleben und Spaß machen. Aber die andere Seite davon ist, dass es auch mit ganz schön viel an Leiden verbunden ist, dass man eben nicht kontinuierlich auf diese Ressourcen zugreifen kann. Aber wenn jemand da sich mit Dingen auseinandersetzen kann und das, also in diesen Momenten, glaube ich, kann das was sehr Angenehmes und Positives sein und da können Leute auch vieles für sich aufnehmen und verarbeiten. Mhm. Und
ja, nee, also ne, es hat auch, da ist eine Kompetenz drinnen und gleichwohl ist da auch wie es fehlt dann die Zugehörigkeit in manch anderen Kontexten. Also andere können das, warum kann ich das nicht? Ich habe vielleicht auch weniger Einfluss drauf, sondern es entfaltet sich in mir.
Ja, und das, glaube ich, worüber wir hingekommen sind, ist, Es können Defizite sein, es gibt aber auch positive Seiten daran, die in manchen Situationen auch hilfreich sein können und positiv. Und das hängt von der Situation ab, so passt es zusammen.
Wobei es halt eben nicht entwürdigen sollte, dass es in anderen Kontexten sehr, sehr leidvoll oder anstrengend ist.
Ja.
Wie wird denn eine ADS oder ADHS diagnostiziert?
Das ist eine gute Frage. Und ich kann dir mal sagen, wie ich das diagnostiziere. Ja. Denn es gibt da eine große Spannweite. Also ich merke das bei mir in der Praxis, dass manchmal Anfragen kommen von Menschen mit extern gestellten Diagnosen. Und das ist vom einfachen Arztgespräch und am Schluss von dem Gespräch habe ich die Diagnose bis hin zu ausführlichsten Assessments über mehrere Tage mit verschiedensten Tests. Wenn man in die Richtlinie reinschaut, ADHS ist eine klinische Diagnose, die ich klinisch stelle im Rahmen dessen, was sich mir als Arzt oder Ärztin bietet an Symptomatik. Und sowas wie Fragebögen zum Beispiel werden unterstützend eingesetzt. Es gibt einen Fragebogen, der mehr oder weniger verbindlich ist. Das ist ein Fragebogen, mit dem man nochmal nachweisen oder feststellen kann, ob diese Erkrankung im Kindesalter schon festgestanden hat. Ja. Die Wender-Yuta-Scale aus der Hase-Testbatterie, die WURS-K heißt dieser Fragebogen. Ja. Und mit dem kann ich sozusagen nochmal auch nachweisen, was auch gefordert ist. Die ADHS-Diagnostik und Therapie hat relativ hohe Qualitätsansprüche. Damit muss ich nachweisen, dass das auch schon in der Kindheit vorgelegen hat. Ansonsten gibt es Fragebögen, die können das, was ich im klinischen Eindruck habe, nochmal bestärken. Aber alleine die Fragebögen führen oft zu falsch positiven oder falsch negativen Ergebnissen oder können zumindest dazu führen. Also die sind nicht so verlässlich, dass ich sage, ich habe einen Fragebogen ausgefüllt und ohne eine klinische Einschätzung, das ist es jetzt auf jeden Fall oder das ist es das nicht. Wie jetzt bei anderen Erkrankungen vielleicht eher so wäre, dass wenn bestimmte Kernsymptome vorhanden sind, wenn jemand dialogisierende, kommentierende Stimmen hört, dann ist das relativ klar, der hat eine Erkrankung plus minus in dem Bereich. Beim ADHS kann es zutreffen, muss aber nicht. Und das Blöde ist, dass es keine Laborwerte gibt, die man dafür nutzen kann. Es gibt keine Bildgebungsergebnisse, die man diagnostisch nutzen könnte. Und es gibt zwar neuropsychologische Verfahren, Testverfahren, mit denen ich Aufmerksamkeit, Fokus messen kann, aber auch die sind nicht valide einsetzbar mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich jemanden habe, der blöderweise diese Testsituation gerade echt ziemlich witzig findet und spannend, dann kann der über eine bestimmte Zeit vielleicht ziemlich gut seine Aufmerksamkeit halten, wohingegen die gleiche Person in einer anderen Situation ein massives Defizit haben kann, sodass man diese Tests, wenn man die gut auswerten kann, Neuropsychologie ist kein Niemandsland, aber nicht Jedermannsland und das Durchführen und gute Befunden von solchen Ergebnissen ist nicht ganz trivial. Deswegen mache ich das auch nicht so intensiv, weil mir da auch ein bisschen die Expertise fehlt. Aber Leute, die sich damit sehr gut auskennen, sagen, man kriegt da Hinweise, aber auch das ist nicht verlässlich. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich selber auch so sozialisiert wurde. Am Ende des Tages kommt es darauf an, ob man als Behandler oder Behandlerin sich in seinem Fach auskennt. Und dann kriegt man ein bisschen eine Idee für seine Pappenheimer und relativ vieles ergibt sich für mich daraus, wie ein Mensch ins Gespräch kommt, wie der nonverbal ist, was das für eine Ausstrahlung hat, über welche Beschwerden, mit welchen Worten er mir erzählt, was er da so hat. Und da merkt man ziemlich gut vom klinischen Bild, passt das oder passt das nicht. Also die kurze Antwort auf die lange Frage. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu diagnostizieren. Dazu gehören Fragebögen, klinische Untersuchungen, vielleicht noch andere testpsychologische oder Leistungstests. Und am Ende von einem relativ komplexen diagnostischen Prozess kommt dann diese Diagnose raus. Manchmal kommen Menschen bei der Tür rein und ich sage, okay, danke schön, das war's jetzt. Und es gibt auch bestimmte Subgruppen, also Schlagwort ADHS, bei Frauen ist es nochmal anders wie bei Männern manchmal. oder die Symptomatik ADS ohne das H, also ohne die Hyperaktivität. Ja. Und da ist es auch noch mal ein bisschen diffiziler, da eine vernünftige Diagnose zu machen und die Differentialdiagnosen gut zu klären, weil es gibt Schnittmengen mit anderen Erkrankungen, mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, mit Traumafolgesymptomatik, mit bipolaren affektiven Störungen. Und dafür ist es auch hilfreich, eine gute psychiatrische Grundausbildung zu haben, weil die Therapiekonzepte sich unterscheiden und dafür ist es schon hilfreich, sich festlegen zu können. Hm. Ist es jetzt dieses Störungsbild oder könnte es auch was sein, was so ähnlich aussieht?
Hm. Du erwähnst gerade, wieso, ne, was sind Differentialdiagnosen? Das kennt vielleicht jeder Mensch von sich. Ich kenne es auf jeden Fall von mir selbst, ne, wenn es gerade irgendwie schwierig ist im Leben und das kann ja auch mal ein bisschen länger sein. Dann ist so eine Symptomatik, die ich bei mir erkenne, ist, dass meine Konzentration, die ist ein bisschen eingeschränkt. So, ich kriege nicht mehr alles mit, was mir zum Beispiel gesagt wird. Ich merke mir vielleicht auch nicht alles. Worauf achtest du in so einem Erstgespräch? Wie unterscheidest du zwischen jetzt einer Symptomatik, die zum Beispiel aus einem depressiven Erleben entsteht oder aus einem ängstlichen Erleben? Worauf achtest du, um das zu differenzieren von einer ADS oder ADHS?
Ich glaube, ein Teil davon kommt aus der Schilderung der Symptomatik und wie die Symptomatik geschildert wird, also die Verkörperung einer depressiven Episode im Sinne von einer majoren Depression ist ein anderes klinisches Bild, wie das, was jemand mit dem ADHS zeigen würde, wie der entsprechend auftritt. Es gibt bestimmte Dinge, die Patienten spontan äußern an Dingen, an Defizit, in welchen Bereichen Schwierigkeiten auftreten, im Gegensatz zu, damit hätte jetzt jemand mit einer depressiven Erkrankung wahrscheinlich keine Probleme. Also wenn ich frage, wie geht es denn so beim Zusammenwohnen in der WG, wer macht denn eigentlich so die Wäsche, wie geht es so in der Küche, dann hätte jemand mit einer depressiven Erkrankung wahrscheinlich andere Probleme, dass er immer die Wäsche machen muss und manchmal vielleicht, wie gesagt, ich habe wegen einer Antriebshemmung nicht geschafft, die Wäsche wieder aus der Maschine zu holen. Und jemand mit einer ADS-Symptomatik würde mir dann aber in einer anderen Atmosphäre auch nochmal sagen, dass das halt immer für ihn problematisch ist, dass es da Stress gibt. Und das Problem ist, er wäscht halt die Wäsche und dann will er sie holen, aber auf dem Weg in den Keller fällt ihm ein, dass er eigentlich nochmal im anderen Keller was schauen wollte, ob jetzt eigentlich in der Heizung was umgestellt wurde. Und dann sagt er, stimmt, ich wollte ja die Nudeln hochbringen, geht hoch und merkt dann, eigentlich wollte ich zur Wäsche oder dann kommt eine Ablenkung und hat sozusagen das nicht in seinem Arbeitsspeicher halten können. Mhm. Teil dessen ist sozusagen Defizit in dem, was ich in meinem Arbeitsspeicher halten kann gleichzeitig. Und das wäre mit jemandem mit einer Angstsymptomatik, der hätte ein anderes Narrativ, warum er vielleicht bestimmte Dinge nicht tut und noch eine andere Symptomatik. Mhm. Und das hat so was Spezifisches aus, ich habe ein bestimmtes Muster an, wenn ich das jetzt von außen und mit viel Wertschätzung sagen, an Verpeiltheit. Mhm. Und wenn man ausreichend viele Betroffene gesehen hat, dann ist das so eine Mustererkennung, was ja aus der Hypnoperspektive auch was Selbstverständliches und was auch für Behandler einfach sehr Spannendes ist, dann bilden sich da Muster raus, die man so ein Stück weit relativ klar zuordnen kann.
Hm. Ja, und du hast ja auch gerade erzählt, dieser diagnostische Prozess, der ist ja ganz schön, also der ist nicht trivial, der ist ganz schön komplex auch teilweise, nicht immer, aber kann durchaus so sein. Jetzt ist ADHS ja auch viel in Social Media und in unterschiedlichsten Podcasts und Menschen setzen sich, wir Menschen haben oft mal so Thema mit Scham, mit Zugehörigkeit, wir nehmen was an uns wahr, was irgendwie nicht so ist, bei anderen wir anders wahrnehmen. Wir versuchen uns das zu erklären und dann oftmals kommt es zu Selbstdiagnosen, wie zum Beispiel, vermutlich leide ich unter ADS, ADHS. Wie gehst du mit Selbstdiagnosen würdevoll um? Weil einerseits gibt es ja da ganz klare Kriterien für oder relativ klare Kriterien. Andererseits wollen wir ja auch würdigen, wie sich Menschen gerade erleben, was die umtreibt. Was ist da so dein Ansatz?
Ich finde es völlig legitim und einfach eine Lebensrealität, dass man auch über Social Media Impact bekommt, Ideen bekommt und seine Realität abgleicht. Und wie immer, also speziell in der modernen Welt, ist es eine Hauptaufgabe, seriöse, sinnvolle Dinge von völligem Blödsinn zu unterscheiden. Und das ist manchmal nicht trivial. So. Es gibt im Internet kursierende Fragebögen, Self-Rating-Tools oder auch Kommentare, wo letztendlich mehr oder weniger jeder, der noch am Leben ist, irgendwie eine Art von ADHS bei sich wahrnehmen kann, weil viele der Symptome etwas ist, was in unserer Lebensumgebung einfach präsent ist. Also manchmal Gefühl von Überforderung, von ich kann meine Konzentration nicht lange genug auf einer Sache halten, wenn ich im Studium gerade bin und muss da stundenlang meine Aufmerksamkeit fokussieren und ich habe gleichzeitig aber mein Smartphone liegen und ich kriege irgendwie 10 Dinge noch parallel und ich habe einfach so ein Überangebot an Reizen allgemein, dann kann sich das relativ schnell so anfühlen. Meiner Erfahrung nach ist es aber so, dass die Menschen, die sich wirklich damit auseinandersetzen, oft, wenn sie Betroffene sind, so ein Gefühl von ich merke, da gibt es eine Resonanz, da fühle ich mich ein Stück weit gesehen und verstanden. Und dann ist es eigentlich ja Aufgabe des Medizinsystems, jemandem auch dann Pate zu stehen und zu schauen, wie kann ich den oder diejenige unterstützen in dem Prozess, was echt nicht einfach ist, weil in unserer Versorgungsrealität Termine bei PsychiaterInnen oder Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen zu finden, ist allgemein schon zwischen schwer und sehr schwer und mit der Fragestellung ADHS auch nicht leichter. Mhm. Also tendenziell gibt es eine gewisse Tendenz, dass man sich vielleicht eher zu schnell mit der Diagnose identifiziert und dann merkt, das erklärt vieles. Auch weil man in den Social Media kommuniziert bekommt, da gibt es Unterstützung und Abhilfe. Und in bestimmten Lebenssituationen, glaube ich, ist diese Vorstellung, ich könnte irgendwie was haben oder ein Medikament nehmen und dann würde das leichter fallen. Das hat unter bestimmten Stresslebenssituationen einfach eine extreme Anziehungskraft. Ich merke manchmal, wenn Menschen zu mir kommen für eine Diagnostik, ich stelle mir vor, wenn man beim Onkologen ist, dann sitzt man da und sagt, nein, 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 bitte, bitte, ich will das nicht haben. Und ich finde, für die ADHS-Symptomatik ist es wichtig, du hast vorhin gesagt, da wertschätzend umzugehen, dann guten Raum für beide Richtungen zu haben, weil wenn sich jemand damit auseinandersetzt, ist es nicht trivial, wenn das Ergebnis ist, ja, ich habe diese Diagnose. Und es ist auch nicht trivial, wenn sich dabei zeigt, diese Diagnose habe ich nicht. Und dann, finde ich, gehört es auch dazu einzuordnen, die Menschen kommen ja nicht aus Langeweile, sondern weil sie sagen, ich merke, ich habe Schwierigkeiten in manchen Lebenskontexten. Und dann zu gucken, wie kann ich es alternativ erklären und was sind Behandlungsmöglichkeiten, die dann ja manchmal ganz gut sind. Denn wenn ich ein ADS habe, dann habe ich diese neurobiologische Einschränkung und einiges davon lässt sich mit Therapie verbessern. Aber so die Grundeinstellung, dass jemand, der ein ausgeprägtes ADHS hat, auch wenn er behandelt ist, wenn der beim Zähneputzen in den Spiegel schaut, dann lächelt ihm jemand mit ADHS entgegen. Wenn die Diagnose nicht passt, dann habe ich einen anderen Gestaltungsraum von therapeutischen Möglichkeiten und ich kann manchmal auf die Dinge zurückgreifen, wenn es jetzt zum Beispiel um Entspannungstraining oder Möglichkeiten, den Alltag zu strukturieren geht, wo es leichter fällt sogar als für jemanden mit einem ausgeprägten ADHS.
Also dein Appell ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, auf jeden Fall auch überprüfen lassen, weil wenn es rauskommt, dass die Diagnose zutreffend ist, dann hat man danach Gestaltungsmöglichkeiten, ne? Zum Beispiel mit Medikation, mit anderen Interventionen. Und wenn es nicht rauskommt, dann ist das ja auch eine wichtige Information im Sinne von, hey, ist total wichtig, dass man sich mit dem Thema befasst. Und wie kommen denn diese Phänomene, wie könnten die denn noch zustande kommen?
Und was ist für dich jetzt hilfreich? Du hast es angesprochen, häufig ein Teil davon dreht sich um die Frage, medikamentöse Therapie, ja oder nein? Die zweite Ebene von Psychotherapie, da würde es ja nur darum, also nur in Anführungszeichen, darum gehen, wo setze ich meinen Fokus und wie arbeite ich als Therapeutin mit meinem Gegenüber? Aber vieles konzidiert sich an dieser Frage, Medikation ja oder nein. Wird ja auch manchmal sehr kontrovers diskutiert über Sinn und Unsinn von Medikamenten bei ADS, ADHS. Solltest du jetzt nicht fragen wollen, würde ich schon mal sagen. Ich habe eine sehr dezidierte Meinung,
die
ich gerne auch in diesem Podcast noch mal vertreten würde. Als ich angefangen habe in der Psychiatrie, da gab es ADHS bei Erwachsenen nicht. Und das ist auch erst relativ spät eigentlich dann akzeptiert worden, wobei das ja schon lange in der Kinder- und Jugendtherapie bekannt ist, dass es das auch im Erwachsenenalter fortdauert. Das hatte man nicht auf dem Schirm. Und ich habe selber, muss ich sagen, über lange Zeit das nicht ernst genommen, bis ein paar Patienten und Betroffene mit ADHS haben manchmal auch was sehr unkonventionell, aber sehr Deutliches und Klares mich darauf hingewiesen haben, dass ich da meine Einstellung mal ändern sollte, weil ich da einen rechten Quatsch denke. Habe mich damit auseinandergesetzt und zum einen, es gibt eine sehr klare Evidenz, also wenn man sich auf Wissenschaftlichkeit in der Medizin beruft, es gibt eine sehr klare Evidenz, nochmal jetzt im Januar im Lancet of Psychiatry, eine der am höchsten gerateten Fachjournale mit einem wirklich starken Impact-Faktor, nochmal geschaut, an kurzfristig, also in anfänglichen Therapiezeitraum, was ist denn wirksam und was ist nicht wirksam? Und da kommt raus, die größte Evidenz und eine eindeutige Evidenz gibt es für eine medikamentöse Behandlung. Für die Kernsymptome des ADHS ist die medikamentöse Behandlung wirksam und effektiv in einem Ausmaß, in dem es bei anderen Erkrankungen manchmal nicht der Fall ist. Also wenn jemand das hat und nimmt Medikamente, dann hat man zum einen häufig relativ zeitnah eine Rückmeldung, dass Betroffene sagen, ja, besser, danke, wirklich besser. Oder nee, nicht gut oder ach, nee, ich bin aufgebitzelt und gepusht. Also diese Medikamente, die häufig aus dem Bereich von Stimulantien, Amphetamin, Abkömmlingen kommen, kann man ja auch recreational sozusagen nehmen, wenn man irgendwie abends in den Club gehen will. Aber die Wirkung ist eine andere sozusagen. Und für Menschen mit ADHS, die merken, wenn ich diese Medikamente einnehme, dann ordnet sich bei mir irgendwas und ich kann auf Funktionen zugreifen, die ich sonst nicht hinbekomme. Und das habe ich bei anderen Medikamenten nur selten, dass es manchmal Leute gibt, die sagen, ich habe ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil ich das Gefühl habe, es ist zum ersten Mal, dass das so was ruhig wird in mir, dass ich wirklich merke, da ist etwas, das konnte ich davor nicht benennen und das ist einfach besser. Und dafür ist es echt eine sehr gute und befriedigende Tätigkeit, da Menschen mit einer Erkrankung ein Medikament zu verschreiben, das gut wirksam ist und das man ja auch seit langer Zeit schon kennt. Die Erkenntnis gibt es auch, dass ein nicht unerheblicher Teil von Menschen, wenn die Medikation stimmt, nicht zwingend eine psychotherapeutische Behandlung braucht, weil es häufig eh Überlebenskünstler sind und dann geht es ganz gut. Und die Psychotherapie unter Medikation ist oft sehr viel effektiver und hilfreicher und auch leichter für die Betroffenen als sozusagen der Versuch, Psychotherapie statt Medikamenten, weil es besser wäre, zu nehmen. Psychotherapie kann was ziemlich Gutes auch sein, aber die Evidenz für verschiedene Bereiche ist nicht so gut. Es gibt hauptsächlich im Bereich der Verhaltenstherapie Konzepte, die hilfreich sind. Und das ist aber auch, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, auch für Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Wenn man versucht, mit psychotherapeutischen Maßnahmen an der Kernsymptomatik irgendetwas zu verbessern, dann kann es sein, dass ich den Patienten nur noch mal mehr frustriere und beschäme, da dieses Schamerleben, kommen wir vielleicht noch drauf, ist was total Wesentliches, weil ich versuche, therapeutisch etwas zu machen, was die Betroffenen nicht können und nicht können, in meinem Verständnis auf dem Niveau von einer Teilleistungsstörung, wie jemand, der rot-grün blind ist, den kann ich nicht dazu trainieren, dass er es doch sehen kann. Also da gibt es andere Workarounds, andere Ansätze, aber Psychotherapie ist in meiner Welt sinnvoll, wenn man zumindest sehr gut ausgelotet hat, ob eine medikamentöse Behandlung Sinn macht oder nicht. Manchmal ergibt es keinen Sinn, manchmal gibt es Kontraindikationen. Manchmal ist es auch der Wille vom Betroffenen zu sagen, ich möchte das aber nicht. Aber eine gute Aufklärung ist wichtig, weil das kann manchmal einfach das Leben in einem für die Betroffenen vorher nicht klaren Ausmaß erleichtern.
Na, auf Psychotherapie kommen wir hoffentlich gleich nochmal zu sprechen. Bei der Medikation, was ist da so, na, das ist jetzt natürlich nur eine anekdotische Erfahrung, aber was ist so deine Erfahrung, wie häufig wirkt die zügig oder klar, sagen wir jetzt mal?
Also wenn ich wüsste, welche Substanz gut vertragen wird und ich wüsste im Vorfeld schon, welche Dosis für jemanden angemessen ist, dann hätte die Betroffene relativ instant eine Rückmeldung im Sinne von, wenn die Wirkung einsetzt, je nach Medikament, nach was zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden, dann merken die Betroffenen einen merkbaren Unterschied. So, das hat eine andere Qualität gerade. Das ist anders als bei anderen Medikamenten. Wenn ich jetzt Antidepressiva für jemanden mit einer Angsterkrankung einsetze, dann muss ich den Patienten, Patientinnen sagen, das dauert jetzt vielleicht erst mal 3, 4, 5 Wochen, in der ich sie bitte, die Medikamente weiterzunehmen. Und nach der Zeit können wir beurteilen, bringt es was oder bringt es nichts. Die genaue Dosisfindung von Behandlungen mit ADHS ist nicht ganz trivial. Und es gibt nicht so wenige Menschen, es gibt Standarddosen, die sind für alle gut. Und manche, da muss man relativ viel reinkübeln, damit überhaupt irgendwas passiert. Und es gibt nicht wenige Menschen, die aber eigentlich schon mit einer sehr geringen Dosis gut laufen und die mit einer Standarddosis überdosiert werden. Deswegen ist mein Vorgehen eher wirklich sehr vorsichtig und in kleinen Schritten und langsam vorzugehen, um da auch das System nicht irgendwie zu überfordern. Aber auf Kosten des Wow-Effekts. Also wenn ich eine höhere Dosis gebe, habe ich einen deutlicheren Unterschied. Ansonsten kommt es eher ein bisschen langsamer. Aber die Wirkung habe ich relativ deutlich. Und es lässt sich auch ganz gut zeigen, sozusagen, wenn die Diagnose gepasst hat, dann reagieren Betroffene auf eine spezifische Weise. Mhm. Und wenn es nicht gepasst hat, dann hat es trotzdem eine Wirkung. Aber die kann man relativ klar unterscheiden. Und das ist ja auch, wenn einem sowas mal passieren sollte, eine wichtige Information. Und dann weiß man, okay, das ist vielleicht nicht die hilfreiche Intervention.
Verstehe. Also ne, das ist wie so auch nochmal eine Bestätigung dann vielleicht der Diagnose oder zumindest ist es eine weitere Information, wo man dann schauen kann, braucht es vielleicht was an der Dosierung, Medikament oder sollten wir vielleicht auch nochmal grundlegend prüfend.
Genau. Und das finde ich persönlich ganz schön, da kriegt man relativ zeitnah, kann man das einordnen und ich habe nicht aufgrund der Pharmakologie einen langen Beobachtungszeitraum, wo ich sage, ich muss das erstmal über Wochen laufen lassen, bevor ich was einstellen kann.
Du hast jetzt vorher schon die Psychotherapie erwähnt und na, ich glaube, manche, also mir geht es zumindest so, ich habe mich jetzt mit dem Thema ADHS noch nicht so viel auseinandergesetzt. Das heißt, wenn jetzt mir eine Person gegenüber sitzt mit ADHS-Symptomatik, dann kann ich mich erstmal noch gar nicht so viel einfühlen. Du hast gerade schon erwähnt, ne, wichtig ist nicht, die Symptome irgendwie wegmachen zu wollen. Was ist wichtig, was ist für uns Psychotherapeutinnen und Therapeuten wichtig in der psychotherapeutischen Begleitung von Menschen mit so einer Symptomatik?
Ich bin sehr geprägt in meinem Denken und Handeln von Ericksonischer Hypnotherapie und ich gehöre in dieser Welt auch sehr klar zu den Menschen, die sich sehr von der Person Milton Erickson haben inspirieren lassen, mit allem, was man aus heutiger Sicht vielleicht auch irgendwie kritisch sehen kann, wenn man will. Aber da sind wesentliche Dinge. Insbesondere hat der Visionär ja schon in Zeiten, in denen das überhaupt, also auch in der Kultur in Amerika damals, der 40er bis 60er, 80er Jahre, überhaupt nicht gesehen war, die Wertschätzung für Individualität, so ein Gedanken von Gleichwertigkeit zwischen Behandler, Arzt, Ärztin und Patienten und Individualisierung. Schauen, was braucht denn dieser Mensch in seiner Individualität, damit ich den unterstützen kann. So, was ist auf der anderen Seite das Gegenstück ist, so ich habe eine manualisierte Therapie und in Stunde 4 bespreche ich den Teufelskreislauf der Angst, was auch gut sein kann, aber ein anderes Vorgehen ist. Für die Behandlung von Menschen mit ADHS kommt es sehr darauf an, worauf ich fokussiere. Und meine Erfahrung, und das passt ein bisschen zu dem Thema, was ich hier auf der Tagung auch vorstellen will, eine Grunderfahrung von Menschen mit ADHS ist es, gibt es nicht Untersuchungen, aber Schätzungen, die eigentlich auch plausibel sind. Menschen mit ADHS haben in ihrer Kindheit schätzungsweise mindestens 10.000 negativ-kritische Interaktionen mit relevanten Bezugspersonen mehr als nicht betroffene Kinder gehabt. Wenn man sagt, 20 Jahre und das Jahr 365 Tage, man wird nur ein-, zweimal am Tag angeplafft, was ja ein Stück weit auch normal wäre in bestimmten Jahren, dass es da sowas gibt. Aber 10.000 mehr, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Und in der Regel sei doch mal so, sei doch mal nicht so. Und es ist doch nicht so schwer. Und es machen alle anderen doch auch. So. Sei doch mal so. Ich weiß nicht, ob du mal die X-Men gesehen hast, so den Film. Ja. Da gibt es am Anfang so eine Szene, wo dann die Eltern zu ihrem Mutant-Jungs oder Bill gesagt haben, have you ever tried not being mutant? So, sei doch mal anders, als du bist. Und das führt bei Betroffenen zu einer, zum einen Verunsicherung, aber das hat was mit, macht was mit dem Selbstwert. Wenn ich merke, offenbar spiegelt mir meine ganze Umwelt, dass ich an verschiedenen Punkten nicht kompatibel bin. Ich Dinge mache, ich Dinge falsch mache und es ist ja offenbar ganz einfach. Es können nämlich alle und ich kriege auch gesagt, das ist nicht schwer. Und wenn ich es dann nicht hinbekomme, dann kann es ja nur daran liegen, dass ich fehlerhaft bin. Mhm. Und das, was häufig passiert, ist, dass in den sozialen Interaktionen das über die Zeit hinweg aufrechterhalten wird. Mhm. Und wenn man psychotherapeutisch zum Beispiel Menschen mit einer sozialen Phobie sagt, geh doch mal raus, unterhalte dich mit Leuten, hol dir mal Feedback, um mir korrigierende Erfahrungen zu machen, ist es so, dass Menschen mit ADHS eher eine bestätigende Erfahrung machen würden. Weil da gibt es Defizite und jemand mit ADHS kommt zu spät und hat wieder irgendetwas Wichtiges nicht dabei, was er hätte dabei haben sollen. Oder hat zum fünften Mal irgendwie den Hausschlüssel nicht dabei. Und gleichzeitig gibt es eine sehr feine Wahrnehmung für kleine Details, was die Menschen oft besser können als andere, dass man dieses leichte Augenrollen, dieses leichte Genervtsein merkt und Thema Selbstwert, Selbstablehnung, Selbsthass mit so einer inneren Verzweiflung über ich verzweifle an mir, dass ich das nicht hinbekomme. Zum einen beim Zuhören merkt man vielleicht schon, das macht ganz schön Druck, das kann wirklich Stress erzeugen und es führt zu einer fast kontinuierlichen Situation von externer Beschämung oder Selbstbeschämung. Mhm. Da gibt es eine Betroffene aus England, die mit ihrem Freund zusammen, die ist also schon deutlich Betroffene und ihren Partner, der ist in London im Bankbusiness und ist so überhaupt nicht betroffen. Und die haben eine Liebesbeziehung, die wahrscheinlich noch sehr, sehr leidenschaftlich und anspruchsvoll ist. Und die haben das aber beide so reflektiert. Wie ist das aus Betroffenensicht und wie ist es aus Angehörigensicht? Und da ist mir das nochmal klar geworden, wie diese Dynamik ist und wie dieses Beschämtsein. Und sie hat ein Buch geschrieben, A Dirty Laundry, Why Adults with ADHD Are So Ashamed and What We Can Do to Help, was diese Schamdynamik macht. Sowohl im Hinblick auf Lebensqualität, auf körperliche Erkrankungen, aber auch auf das erhöhte Stress, erhöht dieses Gefühl von, ich bin überfordert, von overwhelmed, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe in bestimmten Situationen. Und ich habe das noch nicht so oft, ehrlich gesagt, in Fachartikeln oder Büchern gelesen, aber das ist eine der Sachen, auf die ich relativ bald schaue, mit Menschen einzuordnen, wo gibt es Selbstzuschreibungen über das ganze Leben, manchmal, wenn jemand 40 Jahre lang undiagnostiziert durchs Leben ging, das zu reflektieren, 40 Jahre lang war ich der Meinung, ich bin halt ein Depp. So. Dann irgendwie einzuordnen, nee, das liegt daran, ich habe da ein Defizit und das habe ich nicht zu verantworten und ich habe da, das ist okay, wenn ich merke, ich will Unterstützung haben, weil man die in der Situation auch wirklich manchmal braucht. Und da finde ich es total schön, weil die Hypnotherapie Möglichkeiten gibt, da auch in kleinen Interventionen und mit ein bisschen Geduld und Spucke. Ich bin sonst eher so, dass ich sage, ich mag gerne anspruchsvolle Sachen und schnelle Ergebnisse, wenn man sagt ja oder nein. Und ich bin da ein bisschen bescheiden, in kleinen Schritten dafür sorgt, dass es da so ein, ich kann mit einem guten Gefühl das werden, wo ich merke, so bin ich, ich muss mich da nicht verbiegen und ich komme in Kontakt mit meinen Ressourcen und ich kann auch akzeptieren, dass ich Beschränkungen habe. Und wenn man das psychotherapeutisch mit auf dem Schirm hat als Grundhaltung, das ist mein Gegenüber, die ist erstmal so, wie sie ist, schon okay, ich nehme das ernst, also alleine, da gibt es so ein Gefühl von emotionaler Dichte, wenn Betroffene erzählen erstmal, die kommen zu mir, zum Arzt und erzählen was von ihrer ADS-Symptomatik und merken, da ist jemand, der offensichtlich hatte das schon mal gehört, der versteht, was ich sage und der versteht das, es ist okay. So. Das führt oft dazu, dass es möglich ist, mit den Patienten so zu arbeiten, dass sie das für sich integrieren können, dass man an der Affektregulation arbeiten kann, dass darüber das Arbeiten an Impulsivität, Hyperarousal hilfreicher ist, weil es ein wesentliches Kernelement ist. Da gibt es so das Märchen vom Teufel mit den drei goldenen Haaren, weiß nicht, ob du es kennst.
Sag gern.
Erzähle ich jetzt nicht ganz, aber da ist irgendwie so ein Typ, der will die Königstochter haben, wie das oft im Märchen ist, und dann muss er jetzt Aufgaben machen. Und der kommt an verschiedene Stationen und die sagen immer, da gibt es ein Problem bei uns. Wir haben so einen Brunnen und der hat immer so gesprudelt und jetzt sprudelt er nicht mehr. Ich glaube, der hat sogar Wein gegeben, keine Ahnung. Und dann findet er das heraus, interessanterweise vom Teufel, beziehungsweise seiner Großmutter. Wer gerne Märchen liest, kann man nochmal nachlesen. Spannende Geschichte. Und da kriegt er dann mit, da ist am Brunnen unten an der Wurzel so eine Maus und die nagt daran. Und wenn ihr die wegkriegt, dann läuft's wieder. Mhm. Und ich glaube, dass die internale Verarbeitung dieser Beschämung, Selbstkritik, Selbstablehnungsdinge, wenn man da was tut, dann tötet man nicht die Maus. Das wäre vielleicht so vor 200 Jahren der Lösungsansatz gewesen und vielleicht der Kammerjägeransatz, sondern dann kann ich mit dieser Maus, dann kann ich schauen, dass diese Maus dahin kommt, wo die ihr Habitat hat und ich kann aber dafür sorgen, dass in meinem Brunnen das nicht mehr beißt.
Ja, total schön und macht total Sinn, ne? Also das finde ich sehr eindrücklich, dass Menschen mit dieser Symptomatik 10.000, also im Durchschnitt 10.000 Mal öfters wirst angekläfft oder halt gemaßregelt werden oder ihnen vermittelt wird, sei doch anders, sei doch, konzentrier dich doch mal, kritisiert werden, genau. Und kein Wunder, dass dann Menschen etwas mehr verinnerlichen, mit mir stimmt was nicht, ich gehöre nicht dazu. Wenn ich so und so bin, bin ich gut.
Ja. Und es sind die Lebenserfahrungen, die nicht nur sozusagen Kopfkino sind, sondern das ist das, was Menschen mit ADHS auch häufig erleben, dass Bezugspersonen irgendwann gestresst von ihnen sind, genervt sind, Ablehnungserfahrungen. Und das findet sich in den diagnostischen Kriterien auch wieder, dass sozusagen impulsivhaftes Reagieren auf Kritik, Menschen können nicht mit Kritik umgehen, weil die Seelenhaut da schon so wund ist, dass einfach Kritik nicht auf dem neutralen Level genommen werden kann, wie jemand, der sagt, ich kann damit unbelastet umgehen. Oder so ein Thema wie Rejection Sensitivity, dass sich das schon auch erklären lässt, wenn jemand auch vielleicht wirklich die Erfahrung gemacht hat, ich habe häufiger soziale Exklusion, Ausschluss gehabt oder in Situationen, wo ich mich gut fühle, wo ich dann vielleicht mit anderen abends unterwegs bin, Spaß habe und dann nicht merke, dass ich in meiner Impulshaftigkeit mich nicht gut regulieren kann und im Nachhinein sagen, du warst ja völlig über ein Ding und das war jetzt einfach viel zu viel und dann manchmal PatientInnen sagen, ich liege dann noch mal eine Stunde danach wach und überlege mir, wofür ich mich jetzt auch schämen könnte, wo ich zu viel gesagt habe oder zu aufgedreht war. Also da ergeben auch nochmal die diagnostischen Kriterien anders Sinn, weil die in so ein Gesamtkonzept reinpassen.
Ich kann mir vorstellen, dass damit auch viel gewonnen ist. Ne? Also wenn ich mich annehmen kann mit meiner Aufmerksamkeit, so wie sie ist, dann ist es vermutlich immer noch natürlich schwierig in manchen Kontexten, wo ich einfach nicht so gut reinpasse oder wo ich Probleme habe, wo mir Kritik entgegengebracht wird. Und gleichwohl kann ich mir vorstellen, dass das Scham da wahrscheinlich wirklich so eins der größten Themen ist.
Wenn man es schafft, einen guten Umgang zu haben, das klappt nicht immer und nicht bei jedem. Mhm. Und häufig ist es so, dass auch Menschen mit ADHS es echt schwierig haben, mit dem auch schwierige Biografien haben, ja. Schulprobleme, Schulwechsel, unterschiedliche Berufe. Und gleichzeitig, ich kenne auch nicht wenige Menschen, die sehr erfolgreich im Berufsleben sind, Geschäftsführer in irgendwelchen Läden und gut damit klarkommen. Fast immer haben die eine Kernkompetenz, dass sie sagen, ich kann mir für die Dinge, die ich nicht kann, suche ich mir Workarounds oder habe Leute, die mir gut zuarbeiten, die das kompensieren können. Und manche Leute kriegen es auch total gut hin, aus dem Kapital zu schlagen. Mhm. Also ob du mal SDP gehört hast, die Noch Band?
Nee.
Das ist ganz witzig, die singen, also aus meiner Sicht, durchgängig ADHS-Songs und haben eine große Fangemeinde jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Ich habe mich nie damit beschäftigt, wie die das, ob die da selber mal einen Bezug dazu haben. Aber die haben jetzt, weiß nicht wann, es war ein Lied zusammen mit der Esther Graf, glaube ich, gemacht. Meine Mama hat gesagt, und da besingen sie sozusagen, wie viel an Misserfolgserlebnissen, wo sie Kritik bekommen haben in der Schule, waren alle genervt von ihnen. Und dann sagt sie, und heute singe ich hier und alle singen mit. Und jetzt, und ich habe so, und die anderen singen, und wir haben so und so viele goldene Platten. Und meine Mama hat gesagt, das kriegst du schon hin. Geh mal deinen eigenen Weg, mach das mal so. Also die unterstützenden Primärpersonen, die das schaffen können, einen mitzuregulieren mit einem, das ist okay, wie du bist. So. Also nicht jeder schafft es jetzt irgendwie, sich viele goldene Schallplatten, gibt es nicht mehr. Mhm. CDs, whatever, sich dahin zu hängen. Aber ich glaube, wenn das soziale Umfeld unterstützend ist, und gut funktioniert, dann können Menschen mit ADHS für sich selber und auch für andere echt eine Bereicherung sein. Und das, ich arbeite mit so Leuten gerne. Das ist oft sehr kreativ, lebendig und genuin, auch oft sehr freundliche, nette, bezogene, hilfsbereite Menschen. Also das ist, wenn es denen gut geht, total schön zu sehen. Also bei anderen natürlich genauso.
Ja, total schön zu sehen. Und auch nochmal, ne, es ist schwieriger, sich einen Platz zu schaffen in der Welt und gleichzeitig, da höre ich gerade so raus, so an mancher Stelle war es Menschen möglich. Und sowieso ist es ja immer auch ein Thema von jedem Menschen, so was mein Platz in der Welt. Was, ja?
Ja, genau. Das ist was ich in einem anderen Workshop mal auch mit einer Kollegin ausgearbeitet habe, was für Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen wichtig ist, diese Aussage von Milton Erickson, be your own natural self, also versuch nicht andere Leute zu kopieren, Klammer auf, natürlich, wenn ich was lerne, kopiere ich andere und hole mir Impact, aber es geht darum, man selbst so zu werden, dass es stimmig ist und das finde ich ist das Konzept von Ericksonscher Therapie, nicht nach äußeren Maßstäben, sondern ich werde das, was für mich passt. Und dann komme ich in meine eigene Kraft und dann laufen Dinge. Hm. Und jemand mit ADHS braucht aber an bestimmten Dingen Unterstützung. Milton Erickson hatte ja selber auch eine ganze Latte an Fehlfunktionen, wenn man so will. Tontaub, farbenblind, Lese, weiß nicht, ob Rechtschau, Lesestörung und so. Hm. Also das finde ich, passt sehr schön auch in das Therapeutische, Leuten zu helfen, diesen Individuationsprozess zu machen. Hm. Also eigentlich Krankheit als Weg dazu, ein bisschen bei sich anzukommen. Hm. Und das macht in Summe aus, dass ich das echt sehr gerne mache, mit diesen Menschen zu arbeiten, weil das für die Patienten und Patientinnen befriedigend ist, für mich als Behandler auch. Also wenn das irgendjemand noch hört, der sagt, soll ich mich denn mit dem Thema mal auseinandersetzen oder nicht, beruflich, ich kann das echt nur empfehlen. Es gibt viele Menschen, die da Unterstützung brauchen. Es gibt einen großen Markt. Und es ist ein sehr schönes und mit vielen Erfolgserlebnissen, schönes Arbeiten. Mhm.
Na, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine zusammenfassende Frage. Du hast einiges sicher auch schon erwähnt und trotzdem möchte ich sie nochmal stellen. Was ist dein Rat, was ist dein Appell an Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, die mit Menschen arbeiten, die diese Diagnose zugeschrieben bekommen haben?
Mein erster Rat wäre, macht euch ein bisschen schlau zu dieser Thematik, denn sie ist da. Und das ist eine Thematik, die häufig polarisiert, auch in der Fachwelt. Und was auch immer man für eine polare Meinung am Schluss einnimmt, es ist gut, wenn es eine ist, die aus einem eigenen Denkprozess entsteht und nicht, weil irgendjemand mal was gesagt hat und ich habe da einen YouTube-Short gesehen und das ist jetzt meine Meinung. Also sich damit auseinandersetzen und sich positionieren ist gut. Für alle, die als Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen arbeiten, finde ich es auch wesentlich, sich zu positionieren in diesem Bereich Medikament, Medikament nein und sich mit der Faktenlage da mal auseinanderzusetzen, die ist gut aufgearbeitet und dann eine Position zu beziehen. Die darf auch hier oder hier sein, aber es ist hilfreich zu wissen, wo man steht, damit nicht die Patienten und Patientinnen danach verwirrt sind, wenn unterschiedliche Unterstützer im Behandlersystem in unterschiedliche Richtungen ziehen und unterschiedliche Botschaften sorgen. Mhm. Also es gibt manchmal PsychotherapeutInnen, die aus irgendwelchen Gründen sagen, ich finde das total übel, wenn jemand Medikamente nimmt. Ich finde es dann eine ethische Verantwortung, dann aber zu schauen, dass es nicht auf dem Rücken des Patienten ist, der vielleicht einen Psychiater hat, den er total gerne mag und der sagt, machen wir. Und dann kriegt er einen Loyalitätskonflikt. Das braucht keiner. Mhm. Und auf die Frage von vorhin mit den Social Media, wenn man sich mit ADS, ADHS beschäftigt und mit dem Therapeutischen, ich finde, mehr als bei anderen Erkrankungen ist es wirklich sinnvoll, in Social Media zu schauen und zu schauen, was ist denn, was hört man da aus der betroffenen Community, weil man da manchmal Dinge hört und sieht, die Menschen brauchen, die in der Standardliteratur so einfach noch nicht angekommen oder aufgearbeitet ist. Mhm. Vielleicht auch noch Aufgabe, da mehr zu schauen, aber da kann man sehr gut Hand in Hand arbeiten. Mhm.
Ja, total spannend, ne? Also das ist ja die Möglichkeit, sich einen sehr authentischen, echten Eindruck in die Lebensrealität von Menschen mit diesen Phänomenen zu gewinnen. Mhm. Also sich auseinanderzusetzen mit dem Thema, sich eine Meinung zu bilden, sich mit der Faktenlage auseinanderzusetzen und auch die Kanäle zu nutzen, die es gibt, um Einblick zu kriegen, um sich einfühlen zu können, um sich zumindest erahnen zu können, wie es Menschen geht, die unter diesem Phänomen leiden.
Ja. Wer therapeutisch arbeiten will, psychotherapeutisch mit diesem Klientel, da finde ich, ist es gut, nochmal zu schauen, es gibt nicht so viel, aber es gibt manchmal so psychologisierende Erklärungsmodelle, da finde ich, ist es gut zu schauen, haben die irgendeine Evidenz oder ist das halt ein Gedanke, den kann man postulieren, aber der ist eigentlich nicht abgesichert. Aber was aus meiner Sicht eine relativ sichere Bank ist, auch wenn man hypnotherapeutisch arbeitet, ist arbeiten mit positiven eigenen Erlebnissen, mit Menschen, an denen die Dinge zu verstärken, was sich auch neuronal verstärkt, wo Leute kompetent Situationen gut meistern konnten, gute Workarounds für sich gefunden haben, um das positive Erleben, Selbstbestätigung zu bestärken. Ich arbeite total gerne mit so Sonden, die man in Trancen einbauen kann, dass ich in eine Trance irgendwo mit reintue, wie wenn irgendeine freundliche Stimme irgendwo in dir manchmal sagen würde, schön, dass es dich gibt und du machst das ganz gut. Dauert keine 5 Sekunden. Wenn es irgendwo so nebenbei ist, fällt es nicht besonders auf, aber auch wenn es eine Trance ist, die sich vielleicht Leute wegen Schlafstörungen, auch häufige Komorbidität, häufiger mal anhören und es immer mal wieder aktiviert ist, dann gibt es eine ganz schöne Möglichkeit, da muss ich mit jetzt anderen Therapiekonzepten ganz schön hinarbeiten, um den gleichen Effekt zu haben. Und das ist kein Hexenwerk. Und es kann wirklich helfen, dass über einen bestimmten Zeitpunkt Menschen, dass da innerlich was zur Ruhe kommt. Mhm. Falls du Alles steht Kopf Teil 2 gesehen hast.
Leider noch nicht, aber den
Einser. Schau ihn dir an. Ja. Der Einser fand ich super. Würde ich auch jedem, der das hört, empfehlen anzuschauen, weil das auch sehr gut recherchiert war. Da kriegt man das, was so an Psychologie ist, gut dargestellt. In dem zweiten Teil, ich habe den nicht mehr so ganz im Kopf, aber da gibt es so einen Anteil in diesem Mädchen, das schon ein bisschen jugendlicher ist und dann in so pubertäre Loyalitätskonflikte kommt. Gibt es so einen Charakter, der versucht, das alles zu managen und alles zu regeln und wird immer fahriger und dreht sich immer schneller. Am Anfang geht's und ist anschließend völlig overwhelmed. Für diejenigen Hörer und Hörerinnen, die den Film gesehen haben, ich glaube, das Ausmaß an Geschwindigkeit, mit dem die sich dreht, das ist etwas, das jemand ohne ADHS anders erlebt. Also ein Nicht-Betroffener hat keine Vorstellung, wie schnell für einen Betroffenen dieses Gefühl von Gedanken gleichzeitig parallel, Geschwindigkeit, Intensität auf einen kommen kann. Und da gibt es manchmal Möglichkeiten, dass sich das so ein bisschen verlangsamen und beruhigen kann. Also, wenn du willst, guck ihn dir an, ist also für einen zweiten Teil, die sind ja oft so halt zweite Teile, aber der ist echt sehenswert. Und an der Stelle, finde ich, für ADS-Betroffene, ich habe dann ein Stück weit was nochmal anders verstanden. Mhm. Und habe auch die Rückmeldung mal von Leuten bekommen, dass manche Leute sagen, ach, den fand ich ganz nett, den Film. Und manche sagen, wow, das hat echt was bei mir gemacht. So, ich war da fast betroffen.
Ja, total schön, ich bin gehuckt. Also war auf meiner Liste, ist jetzt wieder nach oben gerutscht. Dann, lieber Matthias, vielen Dank, dass du dir aus deinem sicher auch sehr engen Zeitplan hier die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr erkenntnisreich. Ich zumindest gehe jetzt ab kommender Woche mit neuem Wissen und mit einer neuen Einstellung in die Begegnung mit Menschen mit ADHS, ADS.
Das freut mich sehr. Vielen Dank.
Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie mit deinen Freunden, Kommilitonen und Kolleginnen und Kollegen teilst und wenn du magst, eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl hinterlässt. Wie immer findest du erwähnte Links auf unserer Webseite hypnose.de/blog. Bis demnächst, dein Raphael für die Milton-Erickson-Gesellschaft.